Wenn ich das schon so sage, finde ich das auch schon total kacke, weil, ah, das ist doch, auch wenn eine Person ab und zu das für sich benutzt und dann irgendwann vielleicht aber auch nicht mehr, dann ist das doch auch in Ordnung. Aber für mich ist es halt so, ich will, dass die Leute wissen, dass ich wirklich queer bin. So, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist halt irgendwie, also ich bin wirklich betroffen davon. Ich bin wirklich schon Situationen ausgesetzt gewesen, die waren nicht schön und ich mache das nicht nur, weil ich es irgendwie cool finde oder so.
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast für alle.
Hallo Paul.
Hi Mino, na du?
Voll schön, dass wir jetzt mit der ersten Folge starten. Ich finde es richtig, richtig toll. Ich freue mich auch über das Thema und mir ist aufgefallen, dass es auch mega der Hint ist zum ersten Thema unserer ersten Staffel quasi. Da haben Debo und ich nämlich über queere Communities gesprochen und wie solidarisch queere Communities sind. Und heute geht es ja irgendwie auch viel um queere Communities bzw. Individuen aus eben diesen Communities und ob sie sich queer genug fühlen, beziehungsweise ja irgendwie um queer und Imposter. Ja, wie ist das Thema für dich?
Oh, es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich irgendwie mein Leben lang schon begleitet, auch so auf unterschiedlichen Ebenen. Und es ist auch ein Thema, was immer wieder hochkommt, auch so bei Freundinnen, in Bekanntenkreisen etc. Und ich finde es sehr spannend, weil es irgendwie so eine Ambivalenz in sich trägt, so dieses Queer-Sein und gleichzeitig dieses Imposter zu haben, obwohl der Begriff Queer ja eigentlich eine Befreiung davon sein soll. Ja, ich freue mich mega doll drauf. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und auch eins, wo ich mir denken könnte, ich könnte mir die Folge bestimmt später nochmal anhören, falls mal wieder ein Imposter-Schub kommt.
Ja, voll. Ich bin auch total gespannt, wie das sich für uns aus diesen beiden Perspektiven und auch irgendwie ja aus queerer Bewegung, aus unserer eigenen Entwicklung und Biografie, wie sich das so angefühlt hat, beziehungsweise ob sich das irgendwo überschneidet und auch was Personen sagen, die wir vorher gefragt haben. Wir haben nämlich jeweils eine Person gefragt, was sie dazu zu sagen hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Personen zu sagen haben. Du hast gesagt, du hast vorher dich nochmal gut durchgegoogelt.
Also ein
Hast du
bisschen.
Bock? Ruder jetzt nicht zurück. Hast du Bock, auf die zwei Begriffe einzugehen?
Imposter so oder Imposter-Syndrom wird ja so im umgangssprachlichen Gebrauch auch oft Hochstaplerinnen-Syndrom genannt. Und ich habe tatsächlich sogar die Diagnose dazu. Imposter-Syndrom, ja.
Ich wusste gar nicht,
Und
dass es das so als Diagnose gibt. Ach krass, voll
gibt
spannend.
es genauso im psychotherapeutischen Bereich gibt es das als Diagnose. Und das kann Mensch sich eigentlich so vorstellen, dass eine Person von massiven Selbstzweifeln geplagt ist oder begleitet ist und die eigene Fähigkeit, Leistung und Erfolge nicht anerkennen kann.
Ja, voll. Also ich würd auch sagen, dass wenn ich das irgendwie so, wie ich das erklärt bekommen habe oder wie ich das immer Leuten erkläre, ist so die Angst, dass, so die stetige Angst, dass Personen merken, dass ich eigentlich doch gar nicht das bin, für das ich mich ausgebe oder dass ich eigentlich doch einfach nur eine Enttäuschung bin oder so irgendwie. Aber wie ist das denn dann für dich, also wenn du sagen, also wenn du das auch so diagnostiziert hast und es ja dann auch irgendwie so ein, ja, in gewisser Weise ein Krankheitsbild oder ein Diagnosebild ist. Ist es denn dann überhaupt fein, dass irgendwie von Queer Imposter zum Beispiel gesprochen wird, so als, oder von einem Imposter, das wird ja dann so ganz alltäglich auch mittlerweile benutzt. Also ist es dann irgendwie eigentlich okay? Oder also würdest du sagen, ist es in Ordnung, das so zu benutzen dann?
Ja, würde ich schon sagen, weil ich glaube nicht, dass alle Personen das irgendwie diagnostiziert bekommen, die es aber trotzdem haben.
Ja.
Das zum einen und zum anderen ist es ja auch ein klares Machtverhältnis. Also es gibt auch Studien darüber, dass zum Beispiel Personen, die marginalisierten Gruppierungen angehören, eher zu Imposter neigen, weil halt dieser Abspruch immer wieder stattfindet, sei es, wenn Diskriminierung erzählt, berichtet werden und die abgesprochen werden, wenn Gaslighting passiert oder sowas. So kann halt Imposter auch entstehen, wenn das halt abgesprochen wird. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die das vielleicht auch gar nicht kennen, dieses Phänomen, das auch mit sich tragen.
Ja, es ist ja generell auch, finde ich, immer voll wichtig, mit dem Gefühl zum Beispiel nicht genug oder zu viel zu sein, das wird ja ganz oft betrachtet, man das ja mit sich selber so und auch bezieht es auf sich und sucht die Fehler bei sich, aber das Ganze halt in dem System zu betrachten, in dem ein Individuum sich befindet und dann halt zu gucken, wie viel trägt eigentlich das System dazu bei und wie viel ist eigentlich bei mir. Und das System ist ja dann maßgeblich beeinflusst das ganze Jahr und es ist halt, oder die Struktur, und es ist halt einfach eine sehr, ja, patriarchale Struktur. Was würdest du denn sagen, inwiefern Imposter und Queer-Sein zusammenhängen?
Ja, das Ding bei Queer ist ja, also wenn wir uns alleine mal so ein bisschen den Begriff an und für sich angucken, der ist ja Anfang 20. Jahrhundert ist ja so zum ersten Mal so aufgetreten und hat ja eigentlich den Ursprung als Beleidigung zu fungieren, oder das war ja so ein bisschen der Ursprung dieses Begriffs und wurde dann ja zur Selbstermächtigung. Ich glaube, so ab den 50er, 60er Jahren gab es da die ersten Romane auch zu und Bücher zu und dann halt als Selbstermächtigung benutzt. Und diese Selbstermächtigung ist ja wieder was super Empowerndes. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Selbstermächtigung ja auch wieder so eine Zugehörigkeit, auch wenn Queer ja super offen ist und ja von geschlechtlicher, sexueller und halt auch Lebensperspektive halt ja alles irgendwie abdeckt, könnte das dafür sorgen, dass man dann halt irgendwie sich doch nicht queer genug fühlt, um Teil dessen sein zu können, nach dem Motto, erfahre ich jetzt auch wirklich genügend Diskriminierung, um diese Selbstermächtigung als Begriff zu benutzen, als Beispiel. Aber so könnte ich mir vorstellen, funktionieren die Begriffe irgendwie auch gut zusammen.
Zu dem Queer-Begriff hatte ich vor ein paar Tagen eine kleine, die Diskussion klingt negativ, einen kleinen Austausch mit einer Person, deren Meinung und Perspektive mir sehr, sehr wichtig ist. Und es ging eben darum, dass ich erzählt habe, über was wir sprechen wollen im Podcast, und die Person meinte dann, wie das denn sein kann. Also man muss ja, um queer zu sein, nichts weiter tun, außer zu sagen, dass man oder dass die Person, eine Person eben queer ist. Und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, was ist eigentlich queer und wer ist queer und wer kann alles queer sein. Und die Person meinte, dass jede Person queer sein kann, wenn sie das von sich sagt, aber hat halt eben auch Verbündete einbezogen. Also zum Beispiel ein Hetero-Cis-Dude, der sagt, er ist queer, weil er verbündet ist und weil er die Kämpfe mitkämpft und weil er supportet. Würdest du sagen, also wie greifst du, oder was würdest du sagen, was ist alles queer und wie würdest du da das mit, also was denkst du darüber?
Ich finde, das ist schon ein krasses Beispiel, so von einem hetero-straight Cis-Mann, sag ich jetzt einfach mal, der sich dann irgendwie als Ellie positioniert. Aber klar, also queer ist halt eine Selbstermächtigung und nur jede Person selbst kann das für sich einordnen, ob die Person queer ist oder nicht.
Okay, finde ich spannend. Ich war nämlich tatsächlich anderer Meinung und ich weiß, dass die Person, wenn sie das hört, jetzt auf jeden Fall grinsen muss.
Erzähl mal.
Genau, ich habe gesagt, dass das nicht geht. Ich habe gesagt, dass natürlich ich keiner Person zu oder abspreche, ob sie queer ist, weil das kann ich ja überhaupt nicht, das weiß ich ja nicht. Ich habe halt gesagt, dass nur eine Person queer ist, wenn sie eben auch LGBTQIA+ ist. Also ich kann ja auch nicht sagen, dass ich irgendwie einer Minderheit beispielsweise oder einer marginalisierten Gruppe angehöre, nur weil ich ihre Kämpfe supporte. Wenn ich aber quasi de facto, für mich ist queer sein und nicht queer Kämpfe mitkämpfen, so weißt du, oder Ally sein. Und da habe ich dann gemeint, dass wenn die Person ja aber nicht queer ist, dann ist sie vielleicht queer politisch oder queer feministisch, aber nicht queer per se. Und da sind wir dann so ein bisschen, weil dann die Person meinte, ja, aber dann mache ich ja genau das Gleiche, was wir eigentlich ja nicht wollen, weil wir wollen ja, dass alle dazugehören können. Und da geht es sowieso, das ist sowieso voll das Thema für mich manchmal, dass ich halt denke, genau, Personen müssen bestimmte Erfahrungen gemacht haben, von bestimmten Dingen betroffen sein, damit sie eben auch diesen Begriff, der ja so ein erkämpfter Begriff ist, nutzen können. Aber natürlich will ich niemandem sagen, du darfst den Begriff nur dann und dann nutzen. Also da tun sich bei mir selber so Abgründe auf teilweise, wo ich denke, oh Gott, Mino, das darfst du niemandem sagen.
Und jetzt sagst du es im Podcast.
Ja, love it. Nee, ich habe ja Bock, darüber mich auszutauschen und da dazu zu lernen.
Ja, total. Also wenn du das jetzt so in den Kontext setzt und so von wegen, dass dann eine Person halt auch eher sagen kann, dass sie queer-feministisch ist oder queer-politisch anstatt queer, würde ich mich dir fast anschließen. Und gleichzeitig halt auch nicht aufgrund dieser Ambivalenz, dass es halt wirklich eine komplette Selbstbezeichnung und Selbstermächtigung ist und das von jeder Person ja nur nachempfunden werden kann.
Eben, genau. Ich finde es auch also super komplex und ich finde auch da zum Beispiel das ist einfach schön, wenn man drüber reden kann, ohne dann irgendwie ausfallen zu werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für bestimmte betroffene Personen einfach auch super emotional ist und sie halt sagen, nee, ich finde halt, dass bestimmte Personen, denen steht das Recht nicht zu, sich als solches zu bezeichnen, weil sie die und die Erfahrung nicht gemacht haben. Also ich glaube, da gibt es wirklich auch ganz verschiedene Perspektiven und Emotionen dazu, kann ich mir vorstellen.
Total.
Wie benutzt du den Queer-Begriff für dich? Oder wie lange benutzt du den Begriff für dich schon? Wie bist du zu dem Begriff gekommen?
Oh, ich benutze den Begriff noch gar nicht so lang für mich. Aber ich würde sagen, dass ich eigentlich schon mein Leben lang queer war. So rein vom Verlauf her war ich ja erst sehr in lesbischen Kreisen unterwegs und habe mich dann ja irgendwann als trans geoutet und war dann in sehr cis-straighten Kontexten unterwegs, aufgrund dessen, was irgendwie in der lesbischen Community damals auch schiefgelaufen ist, so für mich. Und habe mich sehr, sehr stark von allem distanziert und dann gab es irgendwann wieder so einen Switch, sag ich mal, wo ich dann auch durch den Queer-Begriff oder parallel dazu mich wieder mehr in queerere Spaces begeben habe und dann halt auch sehr schnell, also quasi als dieser Begriff zu mir kam, habe ich den auch sehr schnell für mich angenommen. Und der schließt für mich super viel ein. Also zum einen meine Lebensweise, wie ich meine Beziehungen führe oder führen möchte und aber auch wie meine Sexualität ist, wie meine geschlechtliche Identität ist. Es beinhaltet eigentlich ja so mein Lebenskonstrukt, wie ich mein Leben gestalten möchte.
Und du hast gemeint, dass in der lesbischen Community Sachen für dich schief gelaufen sind, also auch so im Kontext von nicht genug sein und nicht dazugehören?
Ja, aber eher dann im Sinne von es gibt so ein, ja, ich weiß nicht, transkritisch, transfeindlichen Gedanken von, dass transmaskuline Personen irritierte lesbische Personen seien. Und das habe ich halt so auch erfahren. Oder halt auch, dass es als verloren gegangene Schwester wurde ich betitelt oder als, ja, was nicht noch alles. Ich würde mein Lesbischsein verraten. Also so ganz viele Sachen, wo ich mir dann dachte, okay, dann ist das gerade nicht der Raum, wo ich mich wohlfühle und wo ich sein sollte. Und habe mich dann insgesamt einfach erstmal davon distanziert und habe mich dann quasi in die Dominanzgesellschaft bewegt und auch mein Transsein selbst so ein bisschen beiseite gepackt, zumindest was so das Stolz darauf sein oder das sich damit wohlfühlen bedeutet oder irgendwie so. Und erst durch diesen Begriff von Queerness und aber auch gleichzeitig Menschen, die ich irgendwie kennengelernt habe, konnte ich dann das als was sehr, sehr Positives auch verbinden und konnte durch diesen Queer-Begriff auch mein Transsein wieder in so eine Euphorie quasi schmeißen.
Voll schön, okay. Ja. Also es ist ja auch krass, dass das dann, genau, es hat ja bei dir dann auch wirklich so zum einen Sexualität oder ja Gefühle im Kontext mit anderen Personen, aber auch Identität ganz stark mit beeinflusst, beziehungsweise halt auch so gedrückt irgendwie, ne?
Ja, ja, also das ist, also bei mir sind da echt relativ viele Ebenen mit drin. Also von weg von ja, wie möchte ich das Leben gestalten, welche Vorlieben habe ich und auch wer bin ich? Also diese Dreifaltigkeit eigentlich schon. Und bestimmt auch noch vieles mehr.
Ja. Aber das umfasst wirklich unheimlich viel. Das ist richtig krass.
Super komplex, ja.
Ganz passend dazu, das, was die Person mir geschrieben hat, die ich gefragt habe, wie das für sie ist, mit dem Thema. Wir haben überlegt, so andere Personen, andere Perspektiven mit einzubeziehen. Und wenn du Bock hast, würde ich dir mal teilen, was die Person dazu geteilt hat. Hast du Lust?
Ja, voll gerne.
Ja, cool. Genau, und zwar habe ich eine Person gefragt, die auch eine Transition durch hat. Und ich würde einfach mal vorlesen, was er dazu gesagt hat. Ich habe Erfahrungen damit, nicht genug Frau zu sein, nicht genug Mann zu sein, nicht genug Transmann zu sein und tatsächlich auch nicht genug queer zu sein. Ich kenne aber auch die Seite, in der ich gar nicht queer auffallen möchte. Ich habe mir letzten Sommer queer, Shoutout an J-Lo, das ist eine Tätowiererin aus Saarbrücken, auf die Brust tätowieren lassen. Nicht, weil ich möchte, dass jeder sieht, wie queer ich bin, sondern weil ich dachte, durch mein Straight-Cis-Passing könnte es sein, dass queere Menschen sich nicht unbedingt direkt wohlfühlen in meiner Präsenz oder in meiner Gegenwart. Und das ist was, vor allem von früher, was ich von früher kenne, dachte ich, das wäre so eine Art, hallo, hier bist du Safe-Schild. Also das war ihm wichtig mit diesem Tattoo. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Genau, und ich habe hab das auch so miterlebt, wie das bei der Person sich entwickelt hat. Und habe auch die Zeit miterlebt, wo es dann da so darum ging, dass die Person gar nicht unbedingt als queer gelesen werden möchte, dass das auch ein ganz großer Teil war. Und dann eben aber auch wieder dieses, auch mit dem Queer-Tattoo und das Thema wieder größer wurde, als die Person eben potenziell nicht mehr als so queer gelesen wurde. Mhm. Ja, genau.
Ja, ich fühle sehr viel. Ich habe auch ein Queer-Tattoo tatsächlich.
Ach nice, ja.
Ja, ich habe es bei mir auf dem Oberschenkel. Also es ist mehr für mich als für andere Personen. Mhm. Aber gerade so dieses so, wenn, das klingt ja auch so aus, als hätte die Person ein krasses Cis-Passing irgendwie hinter sich. Was bei mir recht ähnlich ist, und wenn ich mich zumindest dann in queeren Spaces bewege und auch mit einer meiner BeziehungspartnerInnen irgendwie bin, dann werden wir schon als sehr, sehr straight auch gelesen. Und
vielleicht müssen wir auch noch kurz erklären, was Cis und Straight Passing ist.
Ja, gerne. Willst du oder soll ich?
Ja. Mir ist es gleich, ich kann es mal versuchen und dann kannst du gucken, ob du noch ergänzen möchtest. Genau, ich würde sagen, also ja, cis und straight, also straight hetero und cis eben cis geschlechtlich. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Genau, gelesen zu werden. Also so das Passing ist ja das, wie du gelesen wirst. So zum Beispiel, wenn du als ja, ein Male, ein männliches Passing hast, dass Leute dich als männlich lesen auf der Straße oder dass du oder dass Personen als hetero ein Hetero-Passing haben, dass sie als hetero gelesen werden, zum Beispiel. Ja, genau, und daran kann. Was, bist du damit fein?
Ja, ich finde die Ergänzung noch ganz schön, dass. Und zwar kommt der Begriff Passing eigentlich aus der schwarzen Community heraus und geht dann Richtung White Passing und so. Und die LGBTQIA+-Community hat diese Begrifflichkeit von Passing irgendwann auch für sich übernommen. Also der Ursprung von dieser Begrifflichkeit kommt eigentlich aus der Antirassismusbewegung auch vielen.
Okay, danke, das wusste ich gar nicht. Du hast gesagt, du hast auch ein Queer-Tattoo und du hast es aber primär für dich und also um dir das selber auch quasi immer wieder zu erlauben und zu zeigen?
Ja, genau, genau. Also da geht es ganz, ganz viel darum, so von wegen, ja, ich bin queer genug und ich zelebriere es auch, queer zu sein und dieses Tattoo ist so ein bisschen so für mich, um mir das selber halt auch immer wieder zu zeigen und zu sagen und auch stolz darauf sein zu können.
Was würdest du sagen, was sind Momente, in denen du dich vielleicht nicht queer genug fühlst?
Ich habe da eine genaue Situation im Kopf, und zwar war ich in der Bahn auf dem Weg nach Berlin für eine Premierenveranstaltung von einer Doku, und diese Doku ging über das Transsexuellengesetz und ich wurde da auch interviewt und so und hier und da, und ich wusste, okay, da sind auf jeden Fall mega viele queere, coole, woke Menschen. Und da fing es dann bei mir an, so, ja, okay, aber was mache ich denn da? Und bin ich denn wirklich queer genug? Bin ich trans genug? Bin ich auch woke genug? Ist mein Aktivismus im queeren Spektrum irgendwie ausreichend, etc.? Und da habe ich mich ganz schnell irgendwie auch in so einer, ja, in so einem Zweifel irgendwie dann gefunden, hatte aber das Glück, dass eine Person da war, beziehungsweise ich mit ihr geschrieben habe und dann so, hey, nee, Paul, du bist queer genug, du bist fantastisch, wie du bist, und bin dann quasi durch eine andere Person dann da ganz gut wieder rausgekommen, aber bei solchen Kontexten habe ich es dann ganz oft, dass ich so denke, bin ich dann wirklich queer genug? Ja. Oder halt auch so im Social-Media-Bereich kriegen es Menschen, ich weiß nicht wie, aber manchmal immer noch nicht mit, dass ich selber auch aus einer Betroffenheitsperspektive rede, wenn ich über Trans-Themen rede, und bekomme dann ab und zu Nachrichten von wegen, ey, du als Dude solltest immer die Klappe halten, wenn es um Feminismus geht, und dann denke ich mir so, ah fuck, bin ich dann wirklich queer genug, etc.
Genau. Ja, oh, das habe ich jetzt auch bei der Person, von der ich das vorgelesen habe, auch schon oft erlebt, das Thema, dass auch zum Beispiel auf Demos oder so, ne, dann das finde ich auch unheimlich komplex, wenn es dann heißt, ja, die Frauen sollen jetzt vorne gehen und die Männer gehen hinten, und dann denke ich so, ja, aber hä, das ist doch auch nochmal, ne? Also deshalb finde ich es auch irgendwie unheimlich schön, da zum Beispiel von Flinter oder Finter zu sprechen. Und was würdest du sagen, können Menschen anders machen? Also jetzt, wenn du sagst, dass es so Situationen gibt, in denen du dich unwohl fühlst, was würdest du sagen, könnten Menschen machen, damit man sich da wohler fühlt?
Ja, wir können gerne beim Demo-Beispiel bleiben, das kenne ich nämlich auch ganz gut. Mich hat das irgendwann so genervt, immer gerade so bei 8M-Veranstaltungen dann halt jedes Mal quasi aus dem Flinterblock rausgeschmissen zu werden, dass ich mich dann irgendwann selber
in Bündnis... 8M, 8. März, also Feministischer Kampftag, a.k.a. für viele noch Frauenkampftag.
Ja, genau.
Ich war kurz so, 8M, klar, 8M, was ist das? Das ist mir eingefallen.
Ja, super gut, dass du das machst.
Ich dachte kurz, oh Gott, ich weiß es selber nicht, aber gut.
Genau. Ja, 8. März, Feministischer bzw. Frauenkampftag. Und ich habe mich dann selber auch in so ein Bündnis irgendwie reingesneakt und mich dann in die Orga reingepackt. Und ich glaube, es hilft einfach, das immer wieder durchzusagen bei so Demo-Kontexten. So von wegen, der erste Block hier ist ein Flinter-Block, und wir bitten gerne alle Nicht-Flinter-Personen hinter uns zu laufen. Also, dass man es eher so rum macht, anstatt dass man dann auf Einzelpersonen zugeht.
Ja, voll. Voll. Ich finde das auch, also... habe ich jetzt auch schon ein paar negative Beispiele oder negative Erfahrungen gemacht, und hatte aber jetzt beim 8. März in Köln 2021, fand ich, dass sie das echt schön gemacht haben, wie die das so aufgeteilt haben. Und natürlich kannst du es halt auch einfach keine Person zuschreiben, weil du es ja einfach nicht nach außen siehst. Und ich fand, die hätten das echt richtig gut gelöst und fand es auch sehr gut, da weiterzulernen, weil wir hatten auch zum Beispiel so eine feministische... so eine Gesprächsgruppe in Saarbrücken gegründet. Und da hatten wir auch ewig überlegt, ja, wer darf da alles hinkommen, und wollen wir überhaupt, dass Cis-Dudes kommen, oder wollen wir halt irgendwie da das anders haben? Und da kannte ich den Begriff zum Beispiel noch gar nicht. Also Finta, vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz erklären. Magst du, was es überhaupt ist?
Du sagst Finta, ne?
Das wechselt auch bei mir manchmal. Wir können gern beides erklären oder erzählen, ausfüllen.
Ja, also es ist eine Abkürzung für Frauen, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen, beziehungsweise, wenn wir das L mit inkludieren wollen, für Lesben oder lesbische Personen noch.
Genau. Und Agender ist das A ja noch.
Genau.
Ja, genau. Und versuche das jetzt auch tatsächlich für die Mädchenarbeit immer öfter zu nutzen, also in Minta. Das habe ich von einer Person aus Leipzig gelernt. Finde ich auch richtig nice, aber das kennt halt in Saarbrücken einfach auch noch keine Person. Das ist ein bisschen schwierig.
Aber wie haben die das gelöst? Also bei dem Demozug? Magst du das erzählen?
Die hatten, also es war kein Demozug, das war eine Kundgebung, und die hatten eben so in der Mitte, bei bestimmten Podien hatten die dann halt in der Mitte irgendwie einen Space für die Finta, also gerade für, wenn das Konzert war, dass die halt da so ihren Space haben, und es wurde halt dazu angehalten, dass Cis-Dudes so sich halt ein bisschen außerhalb stellen, dass da halt so die Möglichkeit ist, den Vortritt zu lassen. Und das ist auch was ich ganz oft erlebe von Personen aus dem Aktivismus, die cis-männlich sind, die dann halt auch wirklich versuchen, genau den Space zu lassen. Also dass halt quasi nicht Finta oder Flinter den Kampf alleine kämpfen müssen, sondern dass sie quasi eben Space geben und von außen so ein bisschen mitsupporten irgendwie. So hatte ich das da erlebt. Und dann war ich aber auch so, ich hatte nämlich total Schiss, dass die dann hingehen, und wenn jetzt jemand in der Mitte steht, wo sie denken, die Person ist aber nicht keine Flinter-Personen, die dann sagen, ja, du musst rausgehen. Das wäre halt einfach, aber das hätten die halt nie gemacht. Ne? So, meine Angst war das aber vorher, dass dann doch irgendwie von außen irgendeine Zuschreibung passiert, eben weil ich das bei der Person erlebt habe, deren Kommentar ich da gerade eben vorgelesen habe, dass die Person halt einfach von außen als quasi nicht queer oder nicht Flinter-Personen eingeordnet wurde, obwohl sie zugehörig sein wollte. Ich meine, es ist halt auch voll in Ordnung, wenn du keinen Bock hast, als Flinter dazuzugehören. Das ist ja auch voll okay, vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Aber die Person wollte halt Teil davon sein und wurde da halt irgendwie, ja, also da habe ich mich nicht wohlgefühlt und hatte halt echt Schiss, dass das passiert. Und ich finde, das sollte nicht passieren. Finde ich aber auch ganz schwierig, irgendwie da den Raum so safe zu machen, dass man davon ausgehen kann, dass da sowas nicht passieren kann irgendwie.
Okay, Mino, was bedeutet queer sein für dich? Wie bist du dazu gekommen?
ich hatte es auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt. Also ich habe schon sehr, sehr, sehr früh gewusst, dass ich queer bin, habe den Begriff aber nie benutzt und hatte mein Outing mit Wilma von den Wilden Hühnern. ich glaube, Wilma heißt sie, oder? Ja. Und da wusste ich schon irgendwie, dass ich queer bin und habe das auch immer gesagt, dass ich bin wie die. Da war ich ja dann irgendwie, keine Ahnung, 11 oder 12 oder so. Und genau, dann war ich aber, als ich dann, boah, keine Ahnung, 14 glaube ich war ich ja vier Jahre lang mit einem Cis-Dude zusammen. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen auf Seite geschoben. Und dann habe ich tatsächlich, so mit 18 über feministischen, linken, queer-feministischen Rap, also sprich über Suki, Tick, Tick, Boom und alle, die dazugehören oder gehörten, habe ich den Begriff kennengelernt. Und das war dann irgendwie so der Begriff für mich. Also das war so für mich wie so ein Dachbegriff, wo ich gedacht habe, geil, endlich habe ich einen Stempel, wo ich mich so einordnen kann, der mir aber die Möglichkeit gibt, nicht fertig eingeordnet zu sein. Also es war bei mir immer so, okay, also hetero bin ich auf keinen Fall. Bin ich dann bi? Ich mag das nicht. Bin ich lesbisch? Oh ne, der Begriff, der gefällt mir irgendwie nicht. Und es hat sich auch dann auch immer total viel verändert, wen ich interessant fand, was die Person für, wo die Personen sich selber verortet haben. Und irgendwie war das super anstrengend, dann immer nochmal, ja, bin ich dann jetzt Pan? Oh, das finde ich aber auch irgendwie, ich weiß nicht. Und ich habe da kein Label gefunden. Und queer gibt mir halt einfach die Möglichkeit, einfach dann zu sein. Und es ist einfach okay. Und ich muss es nicht ständig hinterfragen. Und es kann auch, fluid sein. Also es kann sich halt auch irgendwie bewegen. Ne? Ich kann an einem Tag eher so das Gefühl haben, Mino, du kleiner Homo, so irgendwie nach dem Motto, und das so für mich benutzen und so ein bisschen, ne, so ein bisschen auch so in so eine lesbische Community irgendwie Teil davon sein und kann aber auch irgendwie offen dafür sein, nicht Homo zu sein irgendwie. So, das ist mir total wichtig. Und deshalb war queer für mich irgendwie so der Begriff, mit dem ich meine Identität, meine Sexualität oder romantische Gefühle und eben auch Aktivismus komplett, ja, stimmig. Das ist einfach stimmig. und ich hatte auf jeden Fall auch öfter schon das Gefühl, nicht queer genug zu sein. Gerade weil ich ja doch sehr feminin gelesen werde und dann Leute immer eher denken, dass ich hetero bin. Und ich glaube, dadurch hat sich auch so ein kleiner gewisser Groll irgendwann entwickelt, dass Leute, dass ich, keine Ahnung, das negativ finde, wenn Leute denken, ich wäre so eine Person, die einfach nur mal ab und zu queer ist, weil sie das cool findet. So, und das ist ja irgendwie auch schon, wenn ich das schon so sage, finde ich das auch schon total kacke, weil das ist doch, auch wenn eine Person ab und zu das für sich benutzt und dann irgendwann vielleicht aber auch nimmer, dann ist das doch auch in Ordnung. Aber für mich ist es halt so, ich will, dass die Leute wissen, dass ich wirklich queer bin. So, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist halt irgendwie, also ich bin wirklich betroffen davon. Ich bin wirklich schon Situationen ausgesetzt gewesen, die waren nicht schön und ich mache das nicht nur, weil ich es irgendwie cool finde oder so. Also da ja auch so irgendwie dieses Imposter, ne, dass die Leute denken, ich mache das nur, weil es cool ist und dann merken sie irgendwann, ja, so queer ist die ja gar nicht. Das ist total bescheuert irgendwie.
woran wollen sie das festmachen, ne?
Ja, ja. Ich glaube, bei mir ist es immer eher so ein Vorurteil. Also dass ich Angst habe, dass die Leute vorher denken, ich bin nicht queer genug. Nicht, wenn sie mich gut kennen, sondern wissen die das ja. Und auch schon, keine Ahnung, was für Beziehungskonstrukten ich war zum Beispiel. Aber so am Anfang, weil Leute mich halt ganz oft gar nicht als queer lesen. Und das finde ich manchmal sehr nervig. Weißt du, ich meine?
Aber ist das was Personen dir sagen oder ist das was du dir selber sagst?
Also es ist früher öfter vorgekommen, dass dann Leute meinten, ja, aber du bist schon eher hetero. So die Frage. Ja, ich bin halt eigentlich dann meistens, wenn ich irgendwie irgendwo bin, wo es Thema ist und dann sage ich das immer mal so beiläufig oder ich bin eben schon mit queeren Menschen unterwegs und da wird das dann gar nicht so gefragt. Mhm. Ich bin eigentlich selten in Situationen, wo Leute das von außen bewerten. Auch jetzt gerade, wo man halt die letzten 2 Jahre gefühlt gar nicht mehr feiern war oder so, ich würde sagen, ich bin selten in Räumen, in denen es eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl.
Mhm. Okay, es passt aber sehr gut zu der Person, die ich ja gefragt hatte.
Nice.
Und wenn du magst, würde ich es dir gerne einmal abspielen.
Einfach. Ja, voll gerne.
Also für mich als queere Cis-Frau würde es ja per Definition bei der Queerness primär darum gehen, quasi in wen ich mich verliebe und zu wem ich romantische oder sexuelle Gefühle und Empfindungen aufbauen kann. Für mich bedeutet Queersein aber viel mehr und so. Ich habe das Gefühl, nicht nur wen ich liebe ist queer, sondern mein ganzes Leben ist queer. Und damit meine ich irgendwie, wie ich mein Leben gestalte, mit wem ich mein Leben gestalte und auch mit was für einer Art und Offenheit vielleicht. Also für mich bedeutet Queerness irgendwie, dass man einfach so, dass man sich löst von bestimmten Konventionen und Normen und vielleicht einfach so sein kann, wie man ist. Boah, als bisexuelle Person hatte ich schon 100.000 Mal das Gefühl, irgendwie nicht queer genug zu sein, weil ich erstmal so früher in der lesbischen Community schon so Erfahrungen gemacht habe, dass irgendwie ich war nur die Bisexuelle. Von Cis-Männern wurde das halt oft auch nicht ernst genommen. Irgendwie, die fanden das dann nur irgendwie hot oder so. Und ich habe generell das Gefühl, dass ich oft noch dazu erklären muss, dass ich nicht nur mal mit Menschen, die nicht cis-männlich sind, irgendwie auf einer Party for fun rumknutsche, sondern dass ich irgendwie actually queer bin. Das wird weniger, weil ich halt auch öffentlich viel darüber spreche und mein ganzes Umfeld halt total queer gestaltet ist. Ich kenne das aber absolut und ich hatte das auch total internalisiert, also diese Bifeindlichkeit. Irgendwie, ich habe super lange gebraucht, um mir klar zu werden mit meiner sexuellen Orientierung, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und ich wäre gerne irgendwie mehr auf einer Seite so. Und mir ist auch voll klar, dass dieser Wunsch nach auf einer Seite sein halt ein voll binärer Gedanke ist, aber das ist halt, was ich vor lange gefühlt habe, weil ich halt auch irgendwie in dieser super binären Welt natürlich sozialisiert wurde, wie wir alle. Und ich glaube, ich habe Labels gefunden, mit denen ich cool bin, aber so richtig bin ich mir da manchmal immer noch nicht sicher. Für mich gibt es zum Thema Queerness so viel mehr zu sagen, als in so eine Sprachnachricht oder in eine Podcast-Folge reinpassen würde, weshalb es auch cool ist, dass es Leute gibt wie euch, die irgendwie Projekte auf die Beine stellen, die dann regelmäßig kommen, so, weil queere Themen brauchen einfach genauso viel Aufmerksamkeit wie alle anderen Themen auch und wir finden immer noch viel zu wenig statt in sehr vielen Lebenswelten und auch in medialen Lebenswelten, würde ich behaupten.
Ah, ja, ich finde es auch krass nochmal mit dem Thema, genau, dass ich halt wirklich queer bin und eben diese internalisierte Bifeindlichkeit beziehungsweise dass das von Leuten halt von außen auch so runtergeredet wird. Vielleicht ist das für mich auch deshalb so ein Thema, dass ich halt denke, Leute von außen könnten das als nicht queer genug sehen und deshalb möchte ich auf jeden Fall als genug diese eine Seite gesehen werden, so wie sie das gesagt hat. Ah, oh, krass. Ist doch so krass, einfach, dass das sich das so anfühlen kann irgendwie. Also wo passiert das? Was würdest du sagen, in welchen Situationen machen Menschen dann wirklich auch Erfahrungen damit, dass sie nicht queer genug sind? Zum Beispiel war ja jetzt gerade das Beispiel auf Partys oder generell, wenn von außen belächelt wird, wenn deine Queerness von außen belächelt wird, so und dann nicht wirklich wahrgenommen wird in ihrer, also weil es sind ja auch einfach auch herausfordernde und negative Erfahrungen, die du als queere Person machst, halt immer wieder, so Outing-Situationen oder generell verschiedene Dinge, mit denen du dich befasst, weil du halt eben betroffen bist davon, so. In den Situationen auf jeden Fall würde ich sagen, ist das eine Erfahrung, so, die man macht, eine negative Erfahrung im Kontext, nicht queer genug zu sein. Was würdest du noch sagen? Wo macht man so Erfahrungen?
Ich glaube, Mensch macht fast überall die Erfahrung, wenn es darum geht, dass eine Wertigkeit von außen irgendwie stattfinden kann. Mhm. Und je nachdem, was für Erfahrungen man hat vorher gesammelt hat, dass das dann irgendwie auch von einem selbst dann irgendwann kommt. Und also ja klar, Partykontexte, aber also bei mir ja auch viel therapeutische Kontexte, dann aber auch, wenn es darum geht, irgendwie eine Zugehörigkeit irgendwie empfinden zu wollen, in den Kontexten. Mhm. Eigentlich hast du es ja echt, sobald du in eine Interaktion mit anderen Menschen gehst, findet das ja irgendwie, oder kann das stattfinden, glaube ich, oder?
Mhm. Ja. Voll, ja, das stimmt. Ja. Voll, also stimmt, Therapiekontexte finde ich jetzt auch nochmal krass. Das sind irgendwie auch so Situationen, die man, also die ich persönlich zum Beispiel viel zu selten auf dem Schirm habe, dass die irgendwie auch so, also ich musste mich noch nie in Therapiekontexten so erklären, tatsächlich, obwohl ich mich auch öfter geoutet habe und es irgendwie so unbehaglich war, aber da hatte ich zum Beispiel hatte ich das noch nicht so, ja. Und ja, immer wieder, das stimmt, das stimmt. Und gerade wenn es halt so nach außen, wie es halt nach außen gelesen wird, ne, also dass ich ja halt zum Beispiel ganz oft als hetero gelesen werde und dann davon nicht ausgegangen wird oder so. Es gab auch schon Situationen, das hatte ich auch schon im Austausch mit Debo, dass ich versucht habe, bewusst queerer auszusehen. Und dann denke ich halt auch wieder, wie sehe ich denn queer aus? Und ich weiß, alle Menschen, die das jetzt hören, haben ein Bild im Kopf. Und das fuckt mich ab, weil ich denke, verdammt, ich möchte nicht einem optischen Ideal hinterher hetzen, wie ich auszusehen habe, um queer gelesen zu werden. So, es gibt da so viele krasse Schönheitsideale in queeren Communities. Und das Schlimme ist ja, die reproduzieren sich immer wieder. Ich habe das Gefühl, ich muss, keine Ahnung, bestimmte Ideale erfüllen, um dann wirklich als das gelesen und auch als das attraktiv gefunden zu werden innerhalb Communities. Ja. Und das ist so anstrengend, das nervt mich so. Und ich muss wirklich sagen, dass ich so die Community auch in, also ich würde es jetzt mal als eine Community, sind wahrscheinlich auch irgendwie mehrere, in denen du und ich uns auch bewegen und denen wir uns auch jetzt öfter schon dann auch mal getroffen haben und Menschen, ne, wir kennen ja auch gemeinsam Menschen, dass ich das Gefühl habe, dass die Bubble, also gerade so queer-feministische Rap-Bubble, alles um die AkteurInnen, die da gerade super viel mitgestalten, dass ich finde, dass es da super entspannt ist und ich das so gerne mag und dass es da so viele verschiedene Vorbilder gibt und so viele verschiedene, ja, keine Ahnung, so verschiedene Varianten, queer zu sein, dass ich das irgendwie richtig als Ressource sehe und auch wirklich in den letzten 2 Jahren, wo es bei mir musikalisch auch nochmal mehr, irgendwie wo nochmal mehr passiert ist und ich auch selber einfach nochmal viel mehr queere Personen getroffen habe, ich das Gefühl habe, irgendwo finde ich mich so langsam. So wahrscheinlich wird das nie aufhören. Und ich werde ganz oft denken, oh, ich bin nicht queer genug, ich sehe nicht queer genug aus. Aber ich habe so das Gefühl, je mehr ich mich mit so Leuten umgebe und je mehr Varianten von Queerness ich selbst wahrnehme, desto mehr kann ich auch irgendwie an einen Punkt kommen, wo ich denke, okay, Mino, setz dich kurz hin, du bist queer, du setzt dich dafür ein und nicht mal, das ist ja ein Grundmerkmal davon, dass du es auch bist, aber das ist dir wichtig und du machst das und du musst dazu kein Ideal erfüllen. So, es gibt kein Ziel im Queersein, so in dem Sinne. Und das tut mir unheimlich gut.
Total, bin ich ganz bei dir.
Voll, ne? Und das irgendwie, also auch nochmal auf das, was ich da eben vorgelesen habe von der Person. Ich weiß, hat das, also es ist auch eine Person, die eher wo aufgewachsen ist, wo halt alles sehr binär war und die Transition ist eben auch passiert in einem sehr binären Kontext und dass wir beide immer wieder im Austausch, auch im Wachsen so gemerkt haben, je mehr Lebenswelten und Lebensweisen, Sichtweisen du wahrnimmst, desto mehr findest du halt auch für dich irgendwie was. So, oder kannst dich mal so ausruhen in diesem ganzen Chaos, weil es ist ja eh alles schon so anstrengend, so ein Label zu finden für sich, wenn man eins sucht oder ne, halt irgendwie irgendwo anzukommen. Und wenn dann Queerness irgendwie noch eine Challenge ist, also das ist doch ähnlich.
Ja, was würdest du klein Mino gerne mit auf den Weg geben in Bezug auf Queerness? Also was würdest du dir jetzt gerne sagen wollen?
Boah, voll schwierig. Ich muss schon sagen, dass ich eigentlich da gar nicht so viel anders machen würde, weil ich eigentlich von Anfang an sehr offen war und dank queer-feministischem oder Zecken-Rap irgendwie von Anfang an eine sehr, sehr wohlwollende Perspektive kennengelernt habe. So, ne? Ich hatte nicht erst so ein lesbisches Outing, heißt, ich habe irgendwie versucht, in so Boys-Bar-Lesbian-Strukturen cool genug zu sein. Kleiner Rant am Rande. genau.
Also, so, stimmt, weißt du, diese Bar in Köln, ja.
Ja, also keine Ahnung, hat bestimmt auch ihre Existenzberechtigung so und sorry an alle, die sich da voll wohlfühlen. Genau, nee, aber das ist jetzt irgendwie auch so ne, ein Überbegriff dafür, dass ich irgendwie finde, dass es halt viele, vor allem lesbische Strukturen gibt, wo du irgendwie ein Ideal erfüllen musst, um lesbisch genug und attraktiv genug zu sein. Das hatte ich zum Glück nicht, weil ich halt über andere Kontexte dazugekommen bin. Deshalb gibt es da gar nicht so viel, was ich meinem kleinen Mino ich sagen würde. Ich würde auf jeden Fall immer wieder sagen, Queerness kann in jeder Körperform stattfinden. Körperform im Sinne von auch von Gewicht und Größe und also so bei mir vor allen Dingen auch im Kontext von wie vermeintlich feminin ist mein Körper und wie androgyn oder wie neutral kann er denn doch auch sein und trotzdem als queere Frau für mich funktionieren und so. Also das ist irgendwie ein Thema, wo ich mir schon früher gerne mehr erlaubt hätte, um jetzt nicht das noch mehr aufarbeiten zu müssen. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. War das zu komplex?
Nö, finde ich okay. Nicht.
Nice. Und du, was würdest du deinem kleinen Ich mitgeben, meinem früheren Ich?
Es ist völlig egal, was die anderen denken oder sagen. Du bist genau das, was du fühlst. Du bist trans genug, du bist queer genug und die größte Selbstermächtigung ist es, das zu zelebrieren und das zu feiern auf deine ganz eigene Art und Weise.
Nice, das ist schön. Was würdest du sagen, wie Leute das richtig zelebrieren und feiern können, wenn sie sich vielleicht auch da eben noch nicht in solchen Strukturen bewegen? Wie finden, also so weißt du, wie können Leute sich mehr selbst ermächtigen oder wie können auch Leute anderen Leuten Raum geben, dass sie sich ermächtigen können?
Es kommt halt drauf an, ne? Also wenn eine Person das Bedürfnis hat, weiter in diese Strukturen reinzugehen oder überhaupt in diese Strukturen reinzugehen, genau, sucht euch eure Leute, tauscht euch irgendwie aus, das ist eine Möglichkeit, aber zum anderen, was ich jetzt so über die letzten Monate halt auch viel, viel gemerkt habe, ist, sich so kleine Rituale und kleine Feiern selber auszudenken, das hat mir mega viel geholfen, also sich selbst und seine Emotionen halt irgendwie auch ernst zu nehmen oder ich meine Emotionen ernst nehmen, wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich merke, okay, das bedeutet mir gerade einfach viel, dem auch Raum geben zu können und das auch zu feiern. Also so beispielsweise, ich hatte jetzt ja vor 2 Wochen meine Brustabnahme und davor habe ich halt super viele kleine und größere Rituale irgendwie stattfinden lassen, um mich und meine Queerness irgendwie auch und auch meinen Körper und alles zelebrieren und wahrnehmen zu können. Und das waren halt auch so Sachen wie so einen alten Binder, den man irgendwie viel zu lange getragen hat, einfach mal verbrennen. Und ich glaube, das hilft ganz viel, wenn eine Person sich ernst nimmt und die eigene Queerness irgendwie auch anfängt zu zelebrieren, sich kleine Feste, kleine Rituale so selbst aussucht, um das halt auch zu wertschätzen.
Voll. Ja, und den eigenen Weg, so den Personen gehen, ne? Also so mit einem gewissen Stolz auch. Ich finde, Queerness ist eben auch mit so viel verbunden mit so vielen Themen, die mit denen Mensch sich rumschlagen muss, mehr oder weniger. Und da auch stolz auf sich zu sein, irgendwie so, ne? Das ist, ist ja auch ganz oft ein Aktivismus, dem man irgendwie zwangsläufig ausgesetzt ist, so, oder ein politischer Aspekt, so das Private ist politisch, ist ja einfach dann ein ganz großes emotionales Thema und da so auch stolz auf sich zu sein. Und ich finde einfach immer wieder so Netzwerken, auch zu dem, genau, was die Person, die du befragt hast, da eben gesagt hat, ganz viel so queer up your life, irgendwie umgib dich mit wohlwollenden Menschen und mit ja, Menschen, die irgendwie, die auch Space geben und die dich anerkennen. So. Aber ich finde, das ist halt auch gar nicht immer so leicht, so Personen zu finden. Also, was würdest du sagen, wie können Menschen Personen finden und Personengruppen, in denen sie sich wohlfühlen können? Wie hast du das hinbekommen? Also bei mir kam das ja wirklich ganz viel jetzt durch Aktivismus und durch Netzwerk, so wie wir uns halt jetzt kennengelernt haben, so, ne? Irgendwie Instagram und so, aber das ist vielleicht auch nicht für alle Personen was.
Ja, wie war das bei mir? Ich habe irgendwann angefangen, Menschen aus meinem Leben auszusortieren, die mir nicht gut tun. Mhm. Und hab dann, wenn ich mich bei einer Person wohlgefühlt habe, die mir direkt gekrallt und meinte, okay, wir sind jetzt Friends.
Sympathisch. Voll schön. Ich finde auch einfach. Das bei mir, ja. Ja, es gibt ja auch, ich meine, es gibt jetzt auch immer mehr so Möglichkeiten, feiern zu gehen. Es gibt immer mehr, ich finde halt wirklich.
Ja, im Moment ja wieder nicht, ne?
Ja, im Moment wieder nicht, stimmt eigentlich. Aber ich finde da tatsächlich so Instagram-Aktivismus sehr, sehr, sehr gut. Und ganz viele AktivistInnen machen ja auch so unter Posts bestimmte so Connecting Arrangements quasi. Das finde ich auch ziemlich nice, um sich da weiter zu vernetzen. Gibt es irgendwie, also es gibt ja wirklich ganz viele Möglichkeiten, über Social Media irgendwie zu connecten, finde ich.
Ja, aber auch so, also ich habe so in den letzten 10 Jahren ist so das Angebot für queere Freizeitgestaltung auch um einiges gewachsen. Und Mensch kann da auch einfach mal googeln. Also es gibt mittlerweile auch queere Theatergruppen in so Städten wie Kiel zum Beispiel. Mhm. Also die ja auch nicht so groß sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in ganz Deutschland auf jeden Fall mehr geworden ist, zumindest in den Städten, die ich mir so angeguckt habe, dass man da echt einfach mal googeln kann. Und es gibt queere Cafés oder Treffen, wo sich dann alle 2 Wochen oder einmal im Monat getroffen wird. Und wenn eine Person da echt ein bisschen lost ist und sich so denkt, so, boah, ich bin queer, aber ich bin irgendwie alleine, googelt einfach mal Freizeitangebote, queere Freizeitangebote, da findet man eigentlich immer was.
Ja.
Und ja.
Mein All-Time-Favorite ist da auch immer so queere, also oft sind es Jugendorganisationen, also wie das Anyway Köln zum Beispiel, auf die komme ich ganz oft zu sprechen, weil ich weiß einfach, da arbeiten Leute, die haben Ahnung. Und die befassen sich immer wieder damit und die kennen halt auch viele ähnliche Netzwerke, Strukturen und Organisationen oder Institutionen, die irgendwie Sachen veranstalten. Und da können Personen sich halt auch immer hinwenden, um andere Sachen kennenzulernen, wo sie vielleicht mal hingehen könnten in anderen Städten.
Ja.
Das finde ich auch immer gut. Schön.
Mega.
Hast du noch irgendwas? Fällt dir noch irgendwas ein gerade? Sind wir am Ende angekommen? Ist unsere erste Folge etwa fertig?
Ich glaube, sie ist fertig. Ich hatte einen spontanen Gedanken, nur irgendwie, dass ich super schön finde. Ich meine, 2021 war ja das Jahr, in dem die meisten Morde an Queers passiert sind und die meisten Verbrechen und die meiste Gewalt. Und ich finde es richtig schön, dass wir 2022 jetzt mit so einer positiven, Leute, ihr seid queer genug und zelebriert das und wird euch Support dran Folge starten. Also ist irgendwie ein schöner Start ins Jahr.
Das finde ich auch richtig schön. Ich finde es auch einfach voll wichtig, gerade nochmal im Kontext von Queerness auch so Schönheitsideale und so Sachen auch kritisch zu hinterfragen und auch innerhalb der queeren Community die Struktur kritisch zu hinterfragen und sich immer wieder zu versuchen, irgendwie sich so schön wie möglich zu machen, so in der Bubble, weil ich finde, dafür ist sie da und dafür bin ich auch so dankbar, dass wir die haben. Und ich glaube, vielleicht auch für Leute, die es noch nicht gehört haben, die erste Folge, die Debo und ich aufgenommen haben, wie solidarisch ist die queere Community, die könnte dazu auch auf jeden Fall nochmal andocken und kann gern gehört werden. Und Ansonsten, genau, kann ich auch nur noch mal sagen, dass ich mich so, so freue, dass wir das gerade machen und auch allen HörerInnen, die dich noch nicht kennen, empfehlen, dein Profil anzugucken und zu schauen, was du so machst. Und ich habe richtig Bock, die nächsten Monate, solange wie wir eben Bock und Kapazitäten haben, mir ganz, ganz viele Perspektiven und Lebenswelten mit dir anzugucken und gemeinsam mit dir und hoffentlich auch den HörerInnen zu wachsen. Ich habe richtig, richtig Bock.
Oh, Mino, ich auch. Richtig doll. Richtig, richtig doll. Und guckt auch bitte, bitte bei Minos Profil vorbei und da passieren ja, so schöne Sachen im Moment.
Ist direkt erst nochmal im Post, dann denke ich vorbei, sonst merke ich, dass ich voll der Trottel bin, falls ihr es eh schon gemerkt habt in der letzten Dreiviertelstunde. Ey, aber falls ihr Bock habt, irgendwie zu kritisieren, falls ihr Lust habt, Themen einzubringen und irgendwie zu supporten oder zu sagen, was wir wie machen können, damit ihr euch wohlfühlt, teilt es voll gerne mit uns. Genau, bewertet unseren Podcast, teilt unseren Podcast, also was, Werbefenster. Wir freuen uns und wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Wenn ihr auch Lust habt, selber GästInnen im Podcast zu sein, Themen einzubringen, fühlt euch frei, wir haben Bock, das gemeinsam zu gestalten.
Oder auch, und wenn ihr GästInnen vorschlagen wollt.
Oder das, genau, genau. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Richtig toll. Liebe geht raus. Schönen Tag auf jeden Fall. Abend.
Nacht, I don't know. Bis ganz bald.